Wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und deshalb laden wir dich auch jetzt ein, bei uns zu sein. Du hast gesagt, es gibt nur einen Lehrer und nur einen Meister. Der bist du. Deshalb lehre uns, auf dich zu hören und nur das zu sprechen, was wir von dir gehört haben, damit unser Herz weit wird von der Liebe und Freude über deine Wahrheit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wer glaubt, ist nie allein. Dieses Wort von Papst Benedikt, das er in seiner Predigt zur Amtseinführung im Jahre 2005 gesprochen hat, begleitet uns in diesen Tagen. Und wenn ich jetzt diese Verse zum Beispiel nehme aus dem Psalm 57, wo es heißt: Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit, ich will dir singen und spielen. Wach auf, meine Seele, wacht auf, Harfe und Saitenspiel. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dich vor den Völkern preisen, Herr, dir vor den Nationen Lob singen. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Treue, so weit die Wolken ziehen. Was hier in diesem Psalm zum Ausdruck gebracht wird, ist der Lobpreis über Gott in seiner Gemeinde, über Gott in seiner Schöpfung, über Gott in seinem Handeln an uns. Und das ist eigentlich schon ein Stück von der Liturgie, in die alle einbezogen sind, auch der ganze Kosmos, der den Herrn lobpreist. Wie oft werden die Kräfte des Kosmos in den Psalmen aufgerufen, den Herrn zu preisen. Die Quellen und die Ströme und Eis und Nebel und Donner und Blitz und Gewitter und gutes und schlechtes Wetter, die Tiere des Feldes und die Fische im Meer, die Bäume und die Pflanzen, alle werden aufgerufen, einzustimmen in den Lobpreis. Wer glaubt, ist nie allein. Selbst wenn wir nur noch mit der Schöpfung alleine wären und würden Gott preisen, wären wir im Einklang mit einer liturgiefeiernden Schöpfung. Ja, ich hatte heute Morgen schon darauf hingewiesen, wie Papst Johannes der 23. am 11. Oktober 1962, es war damals das Hochfest der Gottesmutter Maria, das heute auf dem 1. Januar gefeiert wird, das Konzil feierlich eröffnet hat. Sicherlich mit etwas Zittern und Zagen, aber wir haben ja heute Morgen gehört, wie er in seiner Ankündigung des Konzils einen merkwürdigen Ausdruck gebraucht, der fast paradox klingt, mit demütiger Entschlossenheit. Demütiger Entschlossenheit. Die Entschlossenheit kann nur von Gott kommen. Die Demut kommt von den Menschen. Beides muss zusammenkommen. Er gibt uns die Sicherheit. Und wir halten unsere schwachen Kräfte hin, damit er durch uns wirken kann. Die erste der vier wichtigen Konstitutionen, die das Konzil beschlossen hat, war die Konstitution über die Liturgie. Bei seiner Ansprache zum Beginn der ersten Session des Konzils, also am 11. Oktober, hatte Johannes der 23. das Ziel des Konzils in wenige Worte zusammengefasst in einer berühmten Predigt, die mit den Worten beginnt: Gaudet Mater Ecclesia. Es jubelt die Mutter Kirche. Und darin sagt er, das Ziel des Konzils sei es, die heilige Lehre der Kirche zu schützen und zu verbreiten. Es geht um den Schatz der Wahrheit, der der Kirche anvertraut ist, den die Kirche von den Vätern ererbt hat. Sodann muss die Kirche, so sagt er wörtlich, auch der Gegenwart Rechnung tragen, die neue Umweltbedingungen und neue Lebensverhältnisse geschaffen hat, dieses Aggiornamento, und dem katholischen Apostolat neue Wege geöffnet hat. Einer der neuen Wege, die das Apostolat gefunden hat, ist zum Beispiel diese Rundfunkübertragung, die es damals in dieser Weise so weltweit noch gar nicht gegeben hat. Aber der liebe Gott will auf allen Kanälen zu den Herzen der Menschen gelangen. Auf allen Kanälen. Und die Kanäle sind nicht nur für die Bösen da, sondern auch für das Wort Gottes. Und deswegen braucht es Rundfunkkanäle und Fernsehkanäle, damit das Wort Gottes unter die Menschen kommen kann. Ob dann die Menschen den Kanal einschalten, das ist dann ihnen überlassen. Aber der Kanal muss da sein und die Botschaft muss fließen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Gedanke des Konzils gewesen. Unter dem Verweis auf Apostelgeschichte 3, 6 erinnert der Papst an die geistliche Kraft, die es zu stärken gibt. Denn Petrus stand ja vor dem Gelähmten am Eingang des Tempels. Der Gelähmte bettelte um eine milde Gabe. Und Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und dann stand der Gelähmte auf und ging. Natürlich wissen wir, und dem Petrus war es natürlich bewusst, wer da am Werke war. Dass jetzt Christus durch seinen Geist in den Gliedern seiner Kirche, die eine organische Einheit mit ihm bildeten seit dem Pfingstfest, dass Jesus jetzt durch diese Glieder des Leibes den Menschen begegnen wollte, sodass der Gelähmte, wenn er dem Petrus in die Augen schaute, in die Augen Jesu schaute und die Kraft Jesu an sich wirksam verspürte. Und daran erinnert der Papst, diese geistliche Kraft gilt es zu stärken. Unser früherer Bischof Düba von Fulda pflegte zu sagen, Gold und Silber haben wir heute, aber nicht mehr die Vollmacht, die wir eigentlich als Kirche haben sollten. Und diese gilt es zu stärken. Vor jedem, so sagt der Papst, materiellen und organisatorischen Handeln. Und eine weitere Zielsetzung des Konziles ist es, die Einheit der Kirche zu fördern. Als eine wichtige Voraussetzung für eine fruchtbare Mission in der Welt. Wie sollen wir Christus verkündigen, wenn wir es nicht mit einem Munde tun und in der Einmütigkeit des Herzens? Die Zerspaltenheit der Christenheit ist der große Skandal, der die Botschaft Christi in den Ohren vieler Menschen unglaubwürdig macht. Deswegen war es ein ganz wichtiges Anliegen des Konzils, die Ökumene, die Einheit der Kirche zu fördern. Aber das ist ein anderes Thema, hat aber im gewissen Sinne auch mit dem Gottesdienst zu tun, mit der Liturgie. Denn auch die Einführung der Volkssprache in die Liturgie war eines der Anliegen der Reformatoren. Ich erinnere mich einer ganzen Kleinigkeit, die damals eine Neuerung war. Für uns Katholiken war es etwas typisch Protestantisches, an das Vaterunser eine Doxologie anzuhängen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das war für uns etwas typisch Protestantisches, kam für uns also nicht in Frage. Genauso ist es für die Protestanten typisch katholisch, ein Kreuzzeichen zu machen. Wir haben das eine angenommen, aber warum machen die Evangelischen bis heute noch kein Kreuzzeichen? Das ist nur ein Zeichen, wie schwer man sich auch in solchen Dingen, die gar nicht die Dogmatik, die Lehre betreffen, wie sehr man sich da so schwer tut, etwas zu tun, was eint. Und wenn es nur in diesem ganz kleinen, zeichenhaften Bereich geschehe. Die Konstitution über die Liturgie war also die erst verabschiedete, die ein Jahr nach der ersten Session, also im Jahre 1963, verabschiedet wurde. Sie müssen Folgendes bedenken. Da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Zunächst einmal hatte ja Johannes der 23., er hat ja 3 Jahre vor Beginn das Konzil ja schon ausgerufen gehabt, hat er Kommissionen eingesetzt und diese Kommissionen haben Schemata erarbeitet zu all den wichtigen Themen, die auf dem Konzil verhandelt werden sollten. Und die Schemata waren so gut ausgearbeitet, dass der Papst der Meinung war, das Konzil ist in 3 Monaten über die Bühne. So ungefähr, wie man beim Ersten Weltkrieg meinte, Weihnachten sind wir wieder zu Hause. So ähnlich hat man also gemeint, in 3 Monaten ist das Konzil über die Bühne. Die Bischöfe brauchen nur abzustimmen über die Schemata, ein paar Modalitäten vielleicht noch zu ändern. Und dann ist die Sache, wie man heute so salopp sagt, in trockenen Tüchern. Das Gegenteil war der Fall. Die Schemata wurden eigentlich alle verworfen und es kam zu einer echten, sehr oft hitzigen Diskussion über die Einzelnen. Und im Hintergrund wurde viel gearbeitet. Natürlich auch an der Liturgie und in diesen Konzilspausen wurde gerade von den Theologen mit den Bischöfen zusammen diese Dinge erst richtig erarbeitet, die dann den Konzilsvätern vorgelegt werden konnten. In dem Vorwort zur Konstitution über die Liturgie wird das Ziel genannt, nämlich der Liturgieerneuerung. Das Ziel ist, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen. Also eine Liturgie, die diesem Ziel nicht gerecht wird, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr zu vertiefen, ist nicht im Sinne der Kirche. Also um es mal so zu sagen, der Gottesdienst hat den wichtigen Aspekt, dass die Gläubigen in ihrem Glauben gestärkt werden. Das andere ist natürlich das Wichtigste oder Wichtigere, was jeder Gottesdienst beinhalten muss, der Lobpreis Gottes, die Verherrlichung Gottes, aber auch die Vertiefung des Glaubens. Man muss Acht geben, dass man hier nicht die falsche Schublade aufmacht, dass man hier in einem falschen Konsumdenken landet. Es gibt nämlich Menschen, die verlassen den Gottesdienst und sagen, der hat mir nichts gebracht. Und da muss man mal genau hinhören, warum hat ihm der Gottesdienst nichts gebracht? Vielleicht hat der Chor schlecht gesungen, der Organist falsch gespielt, der Pfarrer war vielleicht nicht so ganz gut bei Stimmung. Also irgendwie waren so ein paar Disharmonien im Gottesdienst oder der Pfarrer hat nicht das gepredigt, was man gerne hören wollte. Das kann auch sein. Die Wahrheit ist immer etwas Bitteres. Wahrheit fordert immer heraus. Und deswegen müssen wir Acht geben, dass wir nicht mit der falschen Haltung in den Gottesdienst kommen. Sie müssen bedenken, dass unser ganzes gesellschaftliches Leben sehr stark geprägt ist durch Konsum. Alles muss was bringen. Also alles, was ich tue, muss irgendwie anerkannt werden oder bezahlt werden oder mir irgendwie Spaß machen. Heute spielt der Spaßfaktor in unserer Gesellschaft eine dominierende Rolle, vor allem bei der jungen Generation. Es muss mir Spaß machen. Und wenn im Gottesdienst Remi Demi war, hat es mir vielleicht Spaß gemacht. Aber ob mir es wirklich etwas zur Vertiefung des Glaubens gebracht hat, ist eine andere Sache. Und jetzt komme ich mit dieser Haltung, die in der Gesellschaft heute zu einer herrschenden Mentalität geworden ist, in den Gottesdienst hinein. Und soll auf einmal total umschalten vom Empfangen wollen, haben wollen, genießen wollen oder wie auch immer Spaß haben wollen, auf einmal umschalten. Ich gebe mich hin. Ich verherrliche Gott. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Das ist ganz schwer für die Menschen. Die kennen diese Haltung gar nicht mehr, dass sie eigentlich in den Gottesdienst gehen, um sich selber darzubringen. Denn der ganze eucharistische Gottesdienst wird überhaupt nicht verstanden, ohne diesen Gedanken der Darbringung seiner selbst. Und Sie wissen ja, wie das zum Beispiel in liturgischen Worten zum Ausdruck kommt, wenn der Priester am Ende der Gabenbereitung, was ja eigentlich besser hieße Gabendarbringung, sich zu der Gemeinde wendet und sagt, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Das heißt, ihr seid auch beteiligt. Das ist etwas, das wurde früher liturgisch, formell durchaus gehandhabt. Orate fratres und dann Susipia Domine Sacrificium de Manibus Tuis. Das kannten die Messdiener zumindest. Die Gläubigen konnten das Latein nicht. Da war es ja alles irgendwie enthalten, aber es war den Menschen oft nicht mehr bewusst. Es gab aber solche Ausdrücke, die man früher oft gebrauchte, wenn zum Beispiel ein Priester zu jemandem sagte, der ein Gebetsanliegen hatte, ich werde ihr Anliegen mit auf die Patene legen, hat man früher gesagt. Oder man hat sich sogar selbst auf die Patene gelegt, was natürlich ein bisschen schwerer gewesen wäre, sich selbst auf die Patene legen. Aber wie gesagt, so dieser Gedanke, sich darzubringen, und wenn ich meinetwegen noch gar nicht gelaunt bin, aber doch diese innere Einstellung habe, ich schenke dem Herrn heute diese eine Stunde meines Lebens. Das sage ich oft den Leuten, die keine Lust zum Gottesdienst haben. Vorsicht, sage ich, Gottesdienst ist immer etwas Dialogisches. Du sagst, ich habe keinen Spaß und deswegen gehe ich nicht. Oder ich habe jetzt keine Lust und deswegen bleibe ich fern. Dann muss ich zumindest mit der Antwort rechnen, aber Augenblick, da ist aber jemand, der hat Lust. Gott, der sich freut, wenn du kommst, auch wenn du keine Lust hast. Und Sie wissen, wie das in der Ehe ist. In der Ehe muss ich nicht immer Lust haben, dem anderen eine Freude zu machen. Aber wenn ich ihm trotzdem einen Rosenstrauß mitbringe, oder ihm eine Umarmung schenke. Die Liebe hängt nicht von der Lust ab. Die Liebe ist eine Sache des Willens, der Bereitschaft, sich zu geben. Und diese Haltung ist eigentlich im Gottesdienst erforderlich. Wie gesagt, das christliche Leben soll unter den Gläubigen mehr und mehr vertieft werden. Und dann kommt nämlich das Wichtige. Liturgie, so sagt die Konstitution, in dem ersten Kapitel, ist nicht ein Dienst, den der Mensch Gott und der Welt schuldet, sondern an erster Stelle das Handeln Gottes, das Hinabsteigen Gottes zu unserer Heiligung und dadurch dann das Aufsteigen des Menschen in Lob, Dank, Bitte und Sühne. Aber zuerst ist es das Hinabsteigen Gottes zu uns, das Handeln Gottes an uns Menschen. Jede Liturgie hat ihren Ursprung in Gott. Man kann auch es so sagen, was gar nicht falsch ist. Jede Liturgie ist immer eine Feier, die vom Himmel herabsteigt auf die Erde. Abgelauscht von der Liturgie der Engel und der Heiligen. Und Sie wissen ja, es gibt ja Elemente, die sind also direkt Zitate aus der himmlischen Liturgie. Zum Beispiel das Gloria, was die Engel zu Weihnachten gesungen haben. Ehre sei Gott in der Höhe. Das haben die Engel auf die Erde gebracht. Und wir singen es. Wir stimmen ein mit den Engeln. Und Sie wissen, dass das ja auch immer das Ende der Präfation ist vor dem Hochgebet, wo es da heißt, wir singen mit den Engeln und mit den Heiligen zusammen und dann kommt wiederum das Heilig, 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 das der himmlischen Liturgie abgelauscht ist. Der Zusammenhang zwischen himmlischer und irdischer Liturgie darf nie vergessen werden. Die Liturgie hat ihren Ursprung im Himmel bei Gott und steigt auf die Erde hernieder. Gott kommt und es heißt ja, Gottesdienst und das Wort Gottesdienst heißt an erster Stelle, Gott dient. Also er dient uns Menschen. Deswegen hat ja Jesus auch einmal gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Es gibt ja dieses schöne Bild, das Sie sicherlich schon öfters auf Fotos gesehen haben, von Wallfahrtsorten wie Medjugorje, oder anderen Orts, bei Katholikentagen vielleicht auch und großen Kongressen, wo viele Priester Beichte hören. Da gibt es so ein Bild, das ich schon ab und zu gesehen habe, wo nicht der Beichtende, der Pönitent vor dem Priester kniet, sondern der Priester vor dem Beichtenden kniet. Gott erniedrigt sich so vor dem Menschen, um ihm zu dienen, damit sein Heil, seine Heilung gewirkt werden kann. Und an zweiter Stelle erst ist der Gottesdienst Dienst an Gott. Das Wort Gottesdienst ist ein anderes Wort als Liturgie. Das Wort Liturgie leitet sich vom Griechischen ab und beinhaltet die beiden Worte Laos, Volk, und Ergon, das Werk. Also Werk oder Dienst des Volkes. Und hier, wir sagen im Deutschen Gottesdienst, also sagen Dienst Gottes. Liturgie bedeutet Dienst des Volkes. Aber man kann die Worte auch immer wieder umdrehen. Dienst an Gott, Lobpreis Gottes und Lobpreis des Volkes für Gott. Also beides ist darin enthalten. Wenn wir also bedenken, dass die Liturgie in Gott ihren Ursprung hat und die himmlische Liturgie zum Vorbild, dann ist dieser Gedanke doch erschütternd, dass Gott den Menschen verehrt. Im Geheimnis der Menschwerdung Christi verehrt Gott den Menschen. In Geburt, in Leiden, im Tod, in der Auferstehung Christi wird die Verehrung des Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Gott hat den Menschen so lieb gewonnen, dass er bereit ist, alles für ihn zu tun. Man könnte fast sagen, auch wenn es blasphemisch klingt, Gott betet den Menschen an. Weil er in ihm eine solche Schönheit sieht, eine solche Würde, die in dem Menschen angelegt ist und jederzeit wieder zum Strahlen gebracht werden kann. Und das ist ja das Werk der Erlösung, dass der Herr die Schönheit seiner Schöpfung wieder zum Strahlen bringen will. Deswegen heißt es im Epheserbrief im ersten Kapitel: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. In diesem einen Satz, den Sie ja alle schon so oft auch gebetet haben, in diesem einen Satz kommt dreimal dasselbe Wort vor, von der Eulogia. Einmal im Sinne von Lobpreis und ein andermal im Sinne von Segnung von oben. Das eine kommt von oben, das Wort Eulogia ist die wörtliche Übersetzung des lateinischen Benedictio. Also wir übersetzen das mit Segen. Es heißt aber auch Lobpreis. Beides. Wenn wir Gott segnen, lobpreisen wir ihn. Wenn er uns segnet, schenkt er uns Heilung und Heiligung. Also beides wird zusammen. Aber die Initiative kommt immer von Gott. Die Eulogia. Wie oft gebraucht unser jetziger Papst Benedikt dieses Wort? Ich habe schon oft aus seinem Munde gehört, weil es ihn auch fasziniert, weil es diese Doppeldeutigkeit in sich enthält. Gott zu den Menschen steigt herunter, der Mensch im Lobpreis steigt hinauf zu Gott. Das ist eigentlich diese Vereinigung. Die Theologen nennen das auch eine Synergie in der Liturgie. Synergie, das heißt, das Wirken Gottes und das Wirken des Menschen kommt zusammen. Gott ist der eigentlich Handelnde. Der Mensch ist der, der das Amen spricht, das Echo darbietet, mit ganzem Herzen selbst zum Echo wird. Gott spricht das Ja, der Mensch spricht das Amen. So könnte man die Liturgie zusammenfassen. Dann kommt natürlich noch ein Gedanke hinzu zur Liturgie, der nach dem Sündenfall des Menschen, und wir befinden uns ja alle in einem durch die Sünde gezeichneten Zustand, Erbsünde, von großer Wichtigkeit geworden ist, das ist der Gedanke der Versöhnung. der Versöhnung. Sie wissen, dass alle Religionen aller Völker in ihrem Kult immer diesen Gedanken mit dabei hatten, die Versöhnung. Da wurden Opfer dargebracht, um die Götter mit den Menschen zu versöhnen, um sie gnädig zu stimmen, um Hilfe zu erbitten. Man meinte, es müsse, so hat man sich das recht naiv vorgestellt, es müsse ein gewisser Austausch der Gaben geschehen. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Die Menschen sind, so stellten sich die alten Römer und Griechen das vor, die Götter sind von den Menschen abhängig, so wie die Menschen von den Göttern abhängig sind. Beide brauchen einander. Wenn ich aber den Göttern nicht das gebe, was sie von uns Menschen verlangen, dann werden sie wild und wütend und zornig und dann werden wir gestraft. Lesen Sie einmal die Mythologien der Völker, dann finden Sie immer wieder diesen Gedanken. Natürlich auch in der Liturgie des Volkes Israel spielte dieser Gedanke eine Rolle, wenn auch nicht in dieser naiven Form, aber die Opferdarbringung, der Kult, war immer zur Versöhnung gedacht. Und der Kult spielte sich zunächst einmal auf dem Weg durch die Wüste immer dort ab, wo das Volk gerade versammelt war, das Bundeszelt in der Mitte, Gott also unter ihnen. Aber als sie dann eingezogen waren in das Land der Verheißung, gab es nur noch einen Ort des Kultes, den Tempel in Jerusalem. Alle anderen Häuser des Gebetes, die Synagogen, galten der Verkündigung des Wortes und dem Gebet der Gläubigen. Aber der Kult, der Opferkult, fand im Tempel statt. Und es ist auch bezeichnend, dass bei den Juden alle Synagogen immer in Richtung zum Tempel von Jerusalem gebaut waren. Sodass dadurch eindeutig klargestellt war, dass der Wortgottesdienst und der Opfergottesdienst in einer engen Beziehung stehen. Als dann der Tempel von Jerusalem zerstört wurde, bis zum heutigen Tag, war eigentlich der jüdischen Religion das Herzstück genommen. Und die Synagoge steht heute beziehungslos im Raum, weil das Wort nicht mehr, ich möchte fast sagen, Fleisch werden kann. Denn im Kultus geschieht nämlich das, dass das, was im Wort sich ereignet, und das Wort hat immer etwas mit Enteignung und mit Entäußerung zu tun, alles, was bei Gott Äußerung ist, ist auch Entäußerung und mündet ein in die Hingabe. Das ist weg. Und eigentlich müsste das Judentum sich allein schon darüber Gedanken machen, was hat die Synagoge noch für eine Bedeutung, wenn der Ort des Kultes nicht mehr da ist, wo das Opfer dargebracht wird. Nun, wir wissen das als Christen, was das bedeutet. Wie Jesus zur Samariterin gesagt hat, es wird die Zeit und die Stunde kommen, da wird man nicht mehr auf dem Berge Gerizim wie die Samariter und auf dem Zionsberg in Jerusalem im Tempel das Opfer feiern, das Gültige, sondern es wird ein Gottesdienst der Herzen sein, der Hingabe des Menschen im Geist und in der Wahrheit. Und damit hat er das neue Opfer, das Endgültige, gestiftet in der Hingabe seiner selbst. Also noch einmal, Liturgie ist an erster Stelle das Hinabsteigen Gottes zu uns Menschen. Und damit ist unserer Religion ein Stempel aufgedrückt, der unglaublich wichtig ist und auch der Unterscheidung der Geister gilt. Es gibt nämlich immer noch Leistungsreligionen. Menschen müssen etwas leisten, um zu einem Zustand der Vollkommenheit zu gelangen, wie auch immer. Sie wissen, dass das eine große Rolle spielt, zum Beispiel bei den Buddhisten, wenn sie einen bestimmten Zustand der Einswerdung mit dem Kosmos gelangen wollen, müssen sie unwahrscheinlich vieles tun und oft in zwei oder drei verschiedenen Leben, weil das Karma es so bestimmt hat, müssen sie in Wiedergeburten, Reinkarnationen das ableisten, was abzuleisten ist. Aber das widerspricht genau diesem Gedanken des Hinabsteigens Gottes zu uns. Hier müssen die Menschen mühsam versuchen, den Gipfel zu ersteigen, den sie doch nie erreichen. Und da kommt Gott zu uns Menschen hinunter und kommt zu den Ärmsten der Armen, wird selber einer von den Armen. Man kann sagen, das Christentum zeichnet sich gerade dadurch aus, die Religion der Armen zu sein. Und auch im Gottesdienst müssen sie irgendwie zur Sprache kommen. Ein weiteres, was die Konstitution über die Liturgie Sacrosanctum Concilium sagt, die Liturgie ist der Höhepunkt und die Quelle des kirchlichen Lebens. Dieses Wort haben Sie sicherlich schon oft gehört. Eine Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß erreicht. Also Liturgie ist das Allerwichtigste. Der heilige Benedikt, der das nun auch schon wusste, so dumm waren die Menschen in früheren Zeiten ja schließlich nicht. Sie haben ja im Grunde schon alles gewusst, die Kirchenväter und so. Der hat das ja so in die Regel gefasst, dem Gottesdienst darf nichts vorgezogen werden. Deswegen ist er die Mitte und der Höhepunkt, denn Papst Johannes Paul II. Hat ja mal eine Enzyklika geschrieben, Ecclesia de ex Eucharistia. Die Kirche wächst aus der Eucharistie. Am Altar entsteht die Gemeinde um den Altar. Und ohne die Liturgiefeier kann Kirche nicht sein. Aber in diesem Dreiklang, der immer wieder auch hier in dieser Konzilskonstitution erwähnt wird, dem Dreiklang von Liturgie, von Martyrie und von Diakonie. Liturgie ist also der Lobpreis Gottes und das sich Vermengen des Dienstes Gottes an uns Menschen und unserer Antwort. Die Diakonie ist der Dienst am Nächsten. Wenn die Liturgie nicht zum Dienst am Nächsten führt, dann ist Christus nicht zum Zug gekommen. Er ist gekommen, um sich zu den Armen zu begeben und ihnen zu dienen. Und dann kommt die Martyrie, also das Zeugnis geben, das Verkündigen der Wahrheit, das Hinausgehen zu den Völkern, das Leben, das zeugnishafte Leben vor den Menschen, an dem man sich etwas ablesen kann. Das heißt, das Wort muss wiederum so Fleisch werden, dass es ablesbar werden kann an meiner Biografie gewissermaßen, an meinem Leben. Das ist Martyria. Ob die Leute es sehen wollen oder nicht, aber so. Manchmal kann die Martyria auch etwas ganz Angenehmes sein. Zum Beispiel habe ich neulich erlebt, Schwester Maria Veronika war dabei, dass die Martyria etwas ganz Angenehmes war. Wir kamen nach Nürnberg und wollten uns dort die Dürer-Ausstellung anschauen, eine Sonderausstellung Albrecht Dürer, die einmalig wahrscheinlich in diesem Jahrhundert war. Und es war schwer, überhaupt da Eintrittskarten zu bekommen. Also per Internet war schon alles ausgebucht für 14 Tage. Wir sind aber trotzdem hingefahren, haben gedacht, wir versuchen es. Wir hatten noch einen indischen Priester und eine Pfarrsekretärin dabei, fuhren zu viert dorthin. Und als wir ans Deutsche Museum kamen, stand schon eine riesige Schlange bis auf die Straße. Und es regnete. Und wir standen am Ende der Schlange, im Regen. Und auf einmal kommt da ein Mann daher, aus dem Gebäude raus, sieht uns, kommt auf uns zu und fragt, wie viele Personen sind Sie? Ich sagte, 4. Kommen Sie mit, Sie sind vorangemeldet. Dachte ich, das ist ja interessant. Ich hatte mich nicht angemeldet. Der Mann hatte aber unsere klerikale Kleidung gesehen. Das Ordensgewand der Schwester und den römischen Kragen des Priesters. Und das hat ihn bewogen, uns ein Privileg zu geben, zu sagen, kommen Sie mit. Dann hat er uns aus der Absperrung rausgenommen, aus der Schlange, vorne hin an die Kasse, hat uns 4 Freikarten gegeben und hat uns in die Ausstellung gelassen. weil wir das Zeugnis gegeben haben durch unsere Kleidung in einer evangelischen Stadt. Also als Priester kenntlich zu sein, auch in den Zügen und Restaurants, ist manchmal auch von einer solch positiven Wirkung, wenn es auch manchen Leuten nicht behagt, aber ist ein Zeugnis. Es lohnt sich heute noch, wie gesagt, so zu gehen. Das hat etwas mit Materia zu tun. Manchmal wird man auch bespuckt, das gibt es auch. Dann ein wichtiger Gedanke des Konzils war, alle Teilnehmer an der Liturgie sind Träger der Feier. Denn in der Gemeinde setzt sich die Menschwerdung Christi fort in allen Gliedern der Kirche. Denn die Menschwerdung Christi ist gewissermaßen noch nicht abgeschlossen. Sein Leib hat auch immer noch eine fleischliche Substanz. In der sichtbaren, hier berührbaren, hörbaren, sinnenhaft wahrnehmbaren Kirche. Sodass wirklich es so ist, wenn Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Das ist ein akustisches Geschehen, das durchaus authentisch die Stimme Gottes an uns heranträgt, weil er Mensch geworden ist und eine menschliche Stimme angenommen hat, die durch die Kirche weitergeht und einen Leib angenommen hat, der in der Kirche weiterlebt auf dieser Erde, auch weiter leidet in dieser Kirche und in dieser Welt. Das heißt also, alle Leiden dieser Zeit, die wir um Christi willen erdulden, ist das Fortleiden Christi an seinem Leib in dieser Welt zur Verherrlichung Gottes und zum Heil der Menschen. Deswegen sind alle Teilnehmer an der Liturgie, wenn man so will, Akteure. Sie sind Träger der Liturgie und nicht einfach nur Anwesende. Liturgie ist also kein Theaterstück, das da einer aufführt, obwohl man manchmal den Eindruck hat, sowohl seitens der Gemeinde als auch manchmal seitens des Priesters. Von der Gemeinde sieht das manchmal so aus, wenn da Leute, die keine gottesdienstliche Praxis mehr haben, zu einer Trauung kommen oder zu einem Sterbegottesdienst, dann kommen sie in die Kirche wie in ein Theater oder bei der Kinderkrippenfeier am Heiligabend. Da meinen sie, wären im Theater. Die kommen da rein, lautes Reden und dann wird erstmal ausgetauscht. Es ist wie in der Bahnhofshalle und dann auf einmal gehen die Lichter dann aus und dann wird still, wie im Theater. Und dann klatschen die Leute auch, wenn es ihnen gefallen hat, wie im Theater. Aber das ist doch nicht der Sinn eines Gottesdienstes. Also wenn ich merke, dass der Gottesdienst in dieser Weise umkippt, dass er also zur Selbstdarstellung wird und nicht mehr Gott in der Mitte steht, dann bekomme ich ein ganz flaues Gefühl um meine Seele. Das geschieht manchmal bei manchen Kindergottesdiensten oder Jugendgottesdiensten, wo ich denke, ha, wer steht denn jetzt eigentlich hier in der Mitte? Das Kind, das die Eltern beklatschen, weil es da vorne so schön etwas dargebracht hat? Oder ist es Gott, der hier den Applaus verdient? Aber auch seitens des Priesters gibt es diese falsche Einstellung. Und die liturgische Stellung des Priesters verleitet gewissermaßen dazu, früher stand er ja in Richtung des Volkes vor Gott, fälschlich ausgedrückt mit dem Rücken zum Volk, was natürlich die Symbolik gar nicht wahrnimmt. Nein, er stand in Richtung des Volkes vor Gott. Und natürlich auch, wie die Synagoge immer zum Tempel hin ausgerichtet war, waren die Kirchen früher immer zur aufgehenden Sonne hin ausgerichtet, Symbol für den auferstandenen Christus. In diese Richtung hat der Priester mit der Gemeinde gefeiert. Jetzt auf einmal dreht er sich um zum Volk. Die Gefahr darin ist, er wird zum Confrontier, zum Unterhalter des Volkes. Er meint, er müsse hier seine Mätzchen machen oder so, oder das Volk unterhalten oder gar belustigen. Also das ist die große Gefahr. Ich erinnere mich, wie ein Priester einmal sagte, so kurz nach dem Konzil, seitdem der Priester zum Volk zugewendet die Liturgie feiert, muss sein Gesicht eine Andachtshilfe für das Volk werden. Das heißt, die Leute sollen ein Stück von der Ergriffenheit des Priesters mit ergriffen werden. Gut, dann wäre es richtig, aber das ist für einen Priester eine gewaltige Herausforderung. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte mich umdrehen, damit die Leute mein Gesicht nicht sehen. Wenn ich mal nicht so vielleicht gelaunt bin oder so oder mich über irgendetwas vielleicht sogar auch geärgert habe und das noch mit in den Gottesdienst hineintrage, soll ja auch mit auf die Patene drauf zum Opfer werden. Aber manchmal wünscht man sich wirklich, die Leute würden einem nicht so anstarren müssen. Warum sollte nicht beide Möglichkeiten als symbolisch bedeutsam in den Gottesdienst einfließen? Weil der Priester ja anstelle Christi steht, der einerseits von Gott zu den Menschen hin und andererseits von den Menschen zu Gott hin als Priester wirkt. Und genau das kommt in beiden Haltungen zum Ausdruck. Beide sind gleichwertig richtig, wenn man so will. Und deswegen habe ich nichts dagegen, wenn ein Priester einmal wieder diese schöne alte Gebetshaltung, nämlich vor der Gemeinde, vor Gott, für das Volk Gottes stehend, den Lobpreis darbringt. Das ist so sprechend. Man muss es aber den Leuten heute wieder erklären, weil sie die Symbolik heute nicht mehr verstehen. An dieser Stelle machen wir eine Zäsur. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.